Deutschlandfunk Nova war Update mit Jenny Gärtner.
Heute hat es Durchsuchungen gegeben und bei einer Reichsbürger-Razzia sind sogar Schüsse gefallen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser reagiert und sagt, wir brauchen ein verschärftes Waffenrecht.
Ich habe ja bereits im Januar einen Entwurf für eine Veränderung des Waffengesetzes vorgelegt, dass das jetzt dringender denn je ist, dass wir das auch umsetzen und Menschen, die extremistisch unterwegs sind, eben nicht Waffen besitzen und wir die Waffen auch entziehen können.
Was da heute genau passiert ist und was diese Gruppe genau geplant hat, das alles hört ihr heute im Podcast. Und wir stoßen an, beziehungsweise nicht wir, sondern diese beiden Herren hier. Putin und Xi Jinping, 3 Tage haben sie sich zusammengesetzt. Freundschaftlich ist dieses Treffen auseinandergegangen. Was bleibt nach 3 Tagen Staatsbesuch? Das wollen wir uns anschauen. Und falls ihr in letzter Zeit oft Platten gekauft habt, dann habt ihr dazu beigetragen, dass es der Musikindustrie wieder besser geht. Das zeigt eins,
dass die Fans offenbar eben dieses Verlangen nach einem physischen Produkt auch haben, im Übrigen ja auch nach wie vor nach der CD.
Das sagt Florian Drücke vom Bundesverband der Musikindustrie. Was da noch drin steht im Global Music Report, das erfahrt ihr jetzt im Update-Podcast am Mittwoch, den 22.03. Auf geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Putschversuche. Über die berichten wir immer wieder aus allen möglichen Teilen der Welt. Aber auch in Deutschland gibt es Menschen, die davon träumen, die Regierung zu stürzen und die Macht zu übernehmen. Im Dezember war eine Gruppe aufgeflogen, die wohl wirklich konkrete Pläne hatte. Die Mitglieder gehörten zur Reichsbürgerszene und einige wollten auch zu Waffen greifen. Sie haben auf jeden Fall Waffen besessen, das kann man sagen. Heute gab es in diesem Fall neue Durchsuchungen. Und dabei sind dann Schüsse gefallen. Wollen wir drüber sprechen mit Aglaya Dane aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist da passiert?
Ja, es gab Razzien heute in der Schweiz und in 8 deutschen Bundesländern. Und darunter war auch eine Razzia in Reutlingen in Baden-Württemberg. Da sollte das Haus von einem Mann durchsucht werden, der nach dpa-Informationen Sportschütze ist und deshalb die Erlaubnis hat, Waffen zu besitzen. Und eigentlich war der nur als Zeuge gehandelt worden. Aber als die Polizei am frühen Morgen ankam, da hat sich der Mann wohl im Wohnzimmer verschanzt und auf die Spezialkräfte geschossen.
6 Uhr oder ein bisschen nach 6 Uhr war einmal ein Schuss. Also es war Schuss oder war nur eine Krach. Ich habe gedacht, es sind das Baustellerarbeiter, aber dann 6 Uhr, es gibt keine Baustellerarbeiter. Also war einmal ein Schuss und dann ein paar Minuten später war hintereinander, ich denke mal so 4 Stück.
Das war eine Anwohnerin. Es wurde ein Polizist leicht angeschossen. Der mutmaßliche Täter ist festgenommen worden und die Bundesanwaltschaft, die ermittelt jetzt wegen mehrfachen versuchten Mordes.
Du hast gesagt, es gab mehrere Durchsuchungen, auch in anderen Bundesländern. Ist es da ruhig geblieben?
Ja, da ist alles normal abgelaufen. Es gab in Deutschland sonst noch Durchsuchungen in Bayern, in Niedersachsen und Sachsen, in Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Und das Ganze steht im Zusammenhang eben mit diesem Fall aus dem Dezember. Du hast es ja schon erwähnt, da waren 25 Verdächtige festgenommen worden. Das ging sehr durch die Medien, auch weil der Kopf der Gruppe, das soll ein Adliger sein, der war dabei, der ist da auch festgenommen worden. Dann eine Richterin, die früher für die AfD im Bundestag saß und auch aktive Bundeswehrsoldaten. Also Leute mit Zugang zu Waffen. Und deshalb hatten die Sicherheitsbehörden damals schon gesagt, das ist eine sehr gefährliche Gruppe und die müssen wir im Auge behalten.
Die Behörden haben ja auch deshalb weiter ermittelt. Das zeigen ja auch diese Durchsuchungen. Was gibt es denn für neue Erkenntnisse?
Ja, die Behörden haben wohl bei den ersten Razzien im Dezember Verschwiegenheitserklärungen gefunden. Und über die Unterschriften auf diesen Erklärungen sind sie dann auf weitere mutmaßliche Mitglieder dieser Reichsbürgergruppe gestoßen. 5 neue Beschuldigte, die gibt es deshalb jetzt. Und unter anderem bei denen gab es eben heute Durchsuchungen. Der Vorwurf gegen diese Leute lautet laut Bundesanwaltschaft Verdacht auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.
Was genau hat diese Gruppe denn geplant?
Also welche Rolle jetzt diese 9 Beschuldigten, diese 5 Leute gespielt haben, mutmaßlich, dazu ist noch nichts klar. Insgesamt hatte diese Reichsbürgergruppe ja, das haben Medien auch seit Dezember berichtet, ziemlich genaue Pläne, wie sie mit Gewalt die derzeitige Regierung stürzen will oder kann. Sie hat deshalb versucht, aktive Soldaten zu rekrutieren, zum Teil mit Erfolg. Und die haben dann schon untereinander ausgemacht, wer später welche Positionen bekommt. Also die haben dann schon Ministerien verteilt. Diese Gruppe gehört eben zur Reichsbürgerszene. Das sind Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennt. Die weigern sich zum Teil auch Steuern zu zahlen. Und der Verfassungsschutz geht davon aus, dass zu dieser Szene in Deutschland mehr als 20.000 Menschen gehören.
Bei Durchsuchungen in der Reichsbürgerszene sind heute Schüsse gefallen. Ein Polizist ist auch verletzt worden. Hintergründe dazu gab es von Aglaya Dane aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, die sind schon wirklich freundschaftlich miteinander umgegangen. Passen Sie auf sich auf, lieber Freund, hat am Ende Chinas Präsident Xi Jinping gesagt zu Wladimir Putin, bevor der wieder nach Hause geflogen ist. Heute Morgen nach 3 Tagen Staatsbesuch in Russland. Die beiden haben ja lange miteinander geredet. Sie haben unter anderem ein neues Abkommen unterzeichnet. Da ging es um die Zusammenarbeit bis 2030 und Russland soll zum Beispiel mehr Elektrotechnik aus China bekommen und China wiederum mehr günstiges Gas und Öl aus Russland. Ja, und die Ukraine, um die ging es natürlich auch. Was sagt uns dieses Treffen? Das wollte ich unbedingt besprechen, habe ich vor der Sendung getan mit Marina Rudjak, China-Expertin von der Uni Heidelberg. Und die habe ich gefragt, war dieses Treffen jetzt Win-Win für beide Seiten, also für China und für Russland?
Auf jeden Fall wurde das so dargestellt. Ob China sich tatsächlich mehr erwartet hat, ist eine andere Frage. Aber es wird kommuniziert als ein alternatives Modell zu der Globalisierung der Vereinigten Staaten.
Warum hat China sich was anderes erwartet, möglicherweise?
Man kann davon ausgehen, dass nachdem China den Deal zwischen Iran und Saudi-Arabien moderiert hat, sich Xi Jinping erhofft hat, vielleicht auch etwas Ähnliches zwischen Russland und der Ukraine zu erreichen. Und das ist nicht passiert, weil die Reaktion Russlands auf Chinas Signale vielleicht vermitteln zu wollen, die gleiche war, die Russland auch seit Kriegsanfang verfolgt, nämlich die ukrainische Regierung nicht als eine legitime Regierung anzuerkennen und darauf zu bestehen, dass die aktuellen Grenzen anerkannt werden.
Ja, also ich fand auch, also kein bisschen Kritik kam da eigentlich wegen des Angriffs auf die Ukraine. Xi hat Putin sogar am Ende eingeladen zum Gegenbesuch nach China, obwohl es ja auch einen Haftbefehl jetzt vom Internationalen Strafgerichtshof gegen ihn gibt. Deutlicher hätte, finde ich, die Botschaft an den Westen eigentlich nicht sein können, oder? Wir stehen zu Russland. Ist das so oder ist da von Ihrer Seite aus eine andere Einschätzung?
Die Botschaft zu dem Internationalen Strafgerichtshof war ganz klar. China erkennt ihn nicht an, aber die Einladung an Putin war auch ein Signal an die Vereinigten Staaten. Denn auch die USA erkennen den Internationalen Strafgerichtshof nicht an. Und die Symbolik ist auch eine, die für sich spricht, denn wir haben gerade den 20. Jahrestag des Irakkriegs und der amerikanischen Invasion in den Irak. Und das war ein ganz klares Signal an die Vereinigten Staaten, wenn ihr hier mit doppelten Standards operieren wollt, aus der chinesischen Perspektive oder russischen Perspektive, da halten wir dagegen.
Ist es nicht auch ein bisschen riskant für Xi, sich so einseitig zu positionieren?
Man kann die Frage anders stellen. Was würde Xi dadurch gewinnen, dass er sich von Russland distanziert? Und aus der chinesischen Perspektive gibt es aus den USA derzeit keine Signale, dass sich die amerikanische Politik gegenüber China ändern würde, wenn sich China gegenüber Russland anders verhält. Denn der systemische Konflikt zwischen den USA und China bezieht sich ja nicht nur auf Chinas Russlandpolitik. Es geht vor allem um Wirtschaftspolitik, es geht um wirtschaftlichen Aufstieg Chinas und mit den Technologiesanktionen der USA zu verhindern, dass China auf ein ähnliches Niveau in militärischer und Technologiemacht kommt wie die USA. Das heißt, aus der chinesischen Perspektive gibt es überhaupt keine Anreize, sich von Putin zu distanzieren, denn die amerikanische Politik gegenüber China wird sich dadurch nicht ändern. Stattdessen gewinnt China wirtschaftlich durch die neuen Gas- und Ölförderverträge, dadurch, dass China die Möglichkeit hat, all die westlichen Unternehmen, die sich jetzt durch die Sanktionen aus Russland zurückziehen, den mit eigenen Unternehmen zu substituieren. Also insofern ist das durchaus ein Win-Win.
Das sagt China-Expertin Marina Rudjak von der Uni Heidelberg. Wir haben über diesen 3-tägigen Staatsbesuch zwischen China und Russland gesprochen und wer sich da eigentlich wie positioniert und warum.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dieser Herr hier, der darf sich freuen. Styles und sein Song As It Was. Mega erfolgreich im letzten Jahr gewesen. Und wie erfolgreich, das kann man jetzt auch nochmal nachlesen im Global Music Report. Da steht nämlich drin, das war wirklich der erfolgreichste Song von allen. Also dieser Report ist gerade rausgekommen und hat Harry Styles und der Musikindustrie ordentlich Kohle eingebracht. Und genau über diese Kohle aus der Musikindustrie wollen wir jetzt sprechen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Laura Hapke. Ja, wie war das denn letztes Jahr generell für die Musikindustrie?
Das Jahr 2022 war ein richtig gutes Jahr für die Musikindustrie. Der Musikmarkt ist wieder gewachsen und das weltweit. Über 26 Milliarden Dollar Umsatz hat die Branche da letztes Jahr gemacht. Und das sind eben 9% mehr als in dem Jahr davor. Das sagt der Verband der internationalen Musikindustrie IFPI.
Das klingt ja ehrlich gesagt ganz gut für Musikerinnen und Musiker hoffentlich. Womit hat die Musikindustrie so viel Geld gemacht?
Das ist vor allem durch das Musikstreaming reingekommen. Das hat den größten Anteil an den Einnahmen aus dem Verkauf und der Nutzung von Musik und ist auch wieder gewachsen um mehr als 11%. Und über dieses Streaming-Geschäft habe ich mit Florian Drücke gesprochen. Er ist Vorstandsvorsitzender beim Bundesverband der Musikindustrie hier in Deutschland und er sagt, das Wachstum, das macht deutlich, dass die Strategie der Musikindustrie aufgeht.
Die Musikindustrie hat sehr früh auf das Musikstreaming gesetzt und aktuell sieht man in den Zahlen, dass das global zum Erfolg führt.
Das Streaming-Geschäft lebt da vor allem von den Abos, die du bei den Streaming-Diensten ja abschließen kannst. Fast 600 Millionen Menschen weltweit hatten letztes Jahr auch so ein Abo.
Dass das Streaming-Geschäft immer weiter wächst, das zeigt sich ja auch schon seit Jahren, ehrlich gesagt. Aber ich erinnere mich auch, vor kurzem gab es noch die Meldung, mehr Menschen haben wieder Bock auf Vinyl, also kaufen sich Platten. Kann man dazu auch was lesen in diesem Global Music Report?
Das kann man und bei diesen physischen Formaten sieht es auch gut aus. Also die CD, die verkauft sich jetzt nicht mehr so gut, aber die Schallplatte, die Vinyl, die ist weltweit offenbar beliebt. Mehr als 17% Umsatz hat die Musikindustrie damit gemacht und das halt, obwohl viele Leute Musik streamen.
Das Spannende an dem über Jahre sich jetzt manifestierenden Zuwachs beim Vinyl, klassisch der Schallplatte, ist, dass sich das eben nicht ausschließt mit der Digitalisierung, mit dem Erfolg des Streaming, sondern dass die Fans offenbar eben dieses Verlangen nach einem physischen Produkt auch haben, im Übrigen ja auch nach wie vor nach der CD.
Und was auch interessant ist, dieses Verlangen nach CD und Vinyl scheinen besonders die Menschen in Asien zu haben. Also fast die Hälfte des weltweiten Umsatzes dieser physischen Formate geht da auf ihr Konto.
Das finde ich wiederum sehr, sehr spannend und interessant. Man fragt sich, wieso in Asien sind da so viele Platten-Nerds irgendwie und wo sind die eigentlich, in Südkorea, in China oder wo?
Ja, wo genau in Asien, da ist der Report leider nicht so konkret, aber Florian Drücke, der sieht da ein Land weit vorne, wenn es um CDs und Vinyl geht.
Spannenderweise war Japan und auch Deutschland über Jahre, die waren die letzten Jäger und Sammler. Das heißt also, die CD hat dort eine riesige Rolle gespielt. Deutschland ist dann sehr schnell auf das Streaming umgesprungen und in Japan hält sich die CD offenbar, weil man dort das physische Produkt in Form der CD noch mehr wertschätzt. Aber auch das Vinyl wird dort sehr geschätzt.
Ja, und das sorgt dann auch für ein Plus beim weltweiten Umsatz mit dem Verkauf von Vinyl und CDs. Der ist um 4% gestiegen auf 4,6 Milliarden Dollar.
Die Musikindustrie hat letztes Jahr noch mehr Geld gemacht als in den Vorjahren. Das sagt der Global Music Report. Für das ganz große Geld sorgt die Streaming-Industrie, aber auch die Schallplatte. Die erlebt da gerade einen Aufschwung. Infos waren das dazu von Deutschlandfunk Nova-Reporterin Laura Hapke. Und ich hoffe ehrlich gesagt bei diesem ganzen Streaming-Geschäft, wenn das jetzt so in die Höhe geht, dass da vielleicht auch mal ein bisschen mehr rüberwandert zu den Menschen, die die Musik eigentlich machen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Kaffeemaschine ist kaputt. Ja, dann muss eben eine neue her. Oder Staubsaugerroboter, das Smartphone. Eine halbe Tonne Abfall produziert jede Person in der EU im Jahr. Das finde ich ist ganz schön viel. Vor allen Dingen, weil man häufig die Geräte einfach reparieren lassen könnte, statt direkt neu zu kaufen. Deshalb will die EU-Kommission ein Recht auf Reparatur. Das haben sie heute vorgeschlagen. Das heißt, innerhalb der Garantie kann ich, wenn das durchgeht, am Ende entscheiden, ob mir der Hersteller ein Ersatzgerät gibt oder ob ich sage, ich möchte gerne mein altes Gerät repariert haben. Wäre natürlich definitiv nachhaltiger. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Katrin Meyer. Sie ist Koordinatorin beim Verein Runder Tisch Reparatur und die haben auch schon lange die Idee, setzen auf Reparieren statt Wegwerfen. Was halten Sie denn eigentlich von dem Entwurf Recht auf Reparatur?
Ja, also das, was die EU-Kommission heute vorgeschlagen hat als Recht auf Reparatur, ist nicht das, was wir unter einem Recht auf Reparatur verstehen. Sie will ja vor allem eben diese Reparatur durch Hersteller verbessern oder erhöhen, eben im Rahmen der Gewährleistung oder auch danach. Aus unserer Sicht muss es aber noch sehr viel dringendere Punkte geben, die dazu führen, dass wir wieder mehr reparieren. Und zwar muss ganz klar irgendwie geregelt werden, dass Reparieren wieder günstiger wird. Mhm. Und das ist in diesem Vorschlag heute überhaupt nicht mit enthalten.
Wie könnte man das machen?
Zum einen oder ein ganz, ganz großes Problem bei den Reparaturkosten sind einfach Ersatzteilkosten. Und da bräuchte es eine klare Regelung, dass alle Akteure, die reparieren wollen, also auch unabhängige Werkstätten und auch ehrenamtliche Reparaturinitiativen oder auch ich als Verbraucherin selber, dass wir alle an erschwingliche Ersatzteile rankommen und die eben nicht nur die Hersteller selber verwenden.
Stimmt, das ist manchmal gar nicht so einfach, ne? Wenn dann irgendwie ein Motor vom Staubsaugerroboter irgendwie kaputt ist, das Teil kostet eigentlich fast nichts. Man könnte es austauschen, aber stattdessen weiß man nicht so richtig, wie komme ich da eigentlich ran.
Genau, zum einen überhaupt der Zugang, dann ist aber auch wirklich häufig das Problem, dass das Teil dann einfach irgendwie fast genauso viel kostet wie ein neuer Roboter. Und dann greife ich natürlich selten eher zu dem Ersatzteil, sondern wähle dann doch eher das neue Gerät. Also das ist ganz häufig ein Problem. Also wir sehen jetzt auch gerade wieder eine neue Umfrage, dass für 73% der VerbraucherInnen ja die Reparaturkosten einfach der Grund waren, dass sie eben ein Gerät nicht reparieren haben lassen. Das war jetzt für Smartphones diese 73%. Und Ersatzteilkosten sind eben ein ganz wichtiger Aspekt. Ein weiterer, mit dem man Reparaturkosten senken könnte, wäre eben zum Beispiel so ein Reparaturbonus. Mhm. Den gibt es schon in Österreich und in Frankreich und in Deutschland immerhin auch in Thüringen.
Genau, da wird muss man dann vielleicht kurz erklären. Ne? Also genau. In Österreich ist es so, dass man maximal 200 € vom Staat übernommen bekommt pro Reparatur und in Thüringen sind es, glaube ich, 100 €. Ich finde auch, so eine Bonuszahlung, das klingt doch einfacher, oder?
Also wir brauchen auf jeden Fall beides. Wir brauchen grundsätzlich einfach fairen Wettbewerb auf dem Reparaturmarkt, der auch langfristig dazu führt, dass wir einfach quasi einen gesunden Reparaturwettbewerb haben, bei dem ja unabhängige Reparaturwerkstätten genauso gut reparieren können wie die Hersteller. Genau, aber wir brauchen am besten auch jetzt solche Anreizsysteme, die schnell wirken und die auch Verbraucherinnen erstmal auch auf den Gedanken bringen, dass man ja gut reparieren kann. Also wir sehen in Thüringen auch, dass das auch wie so eine Art Öffentlichkeitskampagne für die Reparatur war. Ne? Einfach weil es jetzt dieser Bonus dann auch kommuniziert wurde natürlich und es eine Werbekampagne dazu gab. Noch ein wichtiger Punkt dazu, es werden aber immer die Hälfte, also 50% der Reparaturkosten übernommen und dann eben maximal diese 200 oder 100 Euro.
Ja, ich meine, das ist auf jeden Fall ein Anreiz. Die EU-Kommission hat sich ja jetzt eben überlegt, also dieses Recht auf Reparatur soll eben überall in der EU gelten. Also so eine einheitliche Sache. Ich verstehe auch die Kritik, also dass da quasi viele Sachen vielleicht noch verbesserungswürdig wären. Aber wäre das nicht erstmal auch ein Anreiz, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen zu sagen, ja okay, ich lasse es reparieren?
Grundsätzlich schon. Bei dem, was jetzt aber vorgeschlagen wurde, sehen wir wirklich dann doch zu viele Ausnahmen und Einschränkungen. Also die Kommission schlägt ja zum Beispiel vor, dass eben Händler während der Gewährleistung immer reparieren sollen, solange diese Reparatur eben günstiger oder genauso teuer ist, als wenn sie das Gerät austauschen würden. Mhm. Und diese Einschränkungen wiederum, ja, ist dann die Frage, wie sehr das im Alltag tatsächlich dann zu mehr Reparaturen führt. Also wer überprüft denn überhaupt, wie teuer eine Reparatur dann wäre, wenn der Händler sagt, nee, es geht nicht. Also wie verifizieren wir das oder welche Maßstäbe legt er da auch an? Was wäre, wenn ich zum Beispiel eine Werkstatt finde, die sagt, nö, ich würde das zu einem guten Preis reparieren können. Ne, dann muss ich als Verbraucherin auch irgendwie die Wahl haben und sagen können, okay, dann soll eben diese Werkstatt das reparieren lassen. Und genau solche Fälle sind da irgendwie noch nicht mit vorgesehen. Und auch dieser andere Aspekt, dass Hersteller nach der Gewährleistung ein Reparaturangebot verpflichtend bieten können müssen, wird auch wieder dadurch eingeschränkt, dass es erstmal nur für recht wenige Produkte überhaupt gilt, nämlich für solche, für die es auch schon Reparierbarkeitsanforderungen gibt. Das ist auch so eine europäische Regulierung.
Ja.
das betrifft also wirklich erstmal nur einen kleinen Anteil von Geräten, Produkten überhaupt. Und ja, es klingt erstmal vielleicht ganz interessant, aber wenn man sich das dann alles genauer anschaut, dann ist die Frage, wie sehr das tatsächlich bei uns im Alltag dazu führt, dass mehr repariert wird.
Ja, das heißt, Sie sehen da eigentlich noch viel mehr Einschränkungen. Es ist noch Luft nach oben, sagen Sie, beim Recht auf Reparatur. Katrin Meyer habt ihr gehört. Sie ist Koordinatorin beim Verein Runder Tisch Reparatur.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Du siehst gut aus. Ah, wer hört das nicht gerne? Komplimente sind einfach toll, besonders von den Menschen, die wir auch toll finden. Unsere Partnerin, unser Partner. Forschende der Uni Heidelberg haben rausgefunden, wenn wir so ein Kompliment machen in der Partnerschaft, dann haben wir sogar selber auch was davon. Was genau, klären wir mit Monika Eckstein, Psychologin der Uni Heidelberg und Co-Autorin dieser Studie. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was macht das denn mit mir, wenn ich meinem Freund ein Kompliment mache? Also was passiert da genau in meinem Hirn?
Ja, da passiert ganz viel im Hirn. Natürlich ist so ein Kompliment zu machen jetzt nicht nur eine ganz einfache Funktion unseres Gehirns, weil man muss ja auch die Sprache bemühen, man muss sich vorher Gedanken machen. Aber was wir besonders interessant finden, ist, dass ein Kompliment zu machen, also jemand anderem eine Freude zu machen, auch das Belohnungszentrum im Gehirn anspricht. Also ein Areal, das immer dann aktiv ist, wenn uns was freut und beglückt.
Ja, das heißt, ich fühle mich dann auch richtig gut, auch wenn ich die Person bin, die das Kompliment macht.
Genau. Also das ist ein Areal, wo zum Beispiel auch Oxytocin und Dopamin aktiv ist. Das sind zwei so Botenstoffe, die manchmal auch das Glückshormon genannt werden oder Kuschelhormon, weil sie eben immer dann involviert sind, wenn eben sowas so ein wohliges Gefühl macht.
Wie haben Sie das denn rausgefunden?
Ja, da haben wir eine ganz interessante Studie gemacht. Da haben wir Paare eingeladen, die schon eine Weile zusammen sein mussten und die in zwei MRT-Scanner gelegt, also gleichzeitig in zwei Geräte. Und die konnten sich über so einen Videobildschirm gegenseitig sehen und sich Textnachrichten schicken. Und derweil haben wir die Gehirnaktivität aufgezeichnet und eben geschaut, wie genau sich diese Belohnungszentren und andere interessante Gehirnareale da verhalten.
Ah, das ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Das heißt, man hat das dann in Echtzeit gesehen und wusste dann auch genau, welches Kompliment dem anderen richtig gut gefallen hat wiederum, ne?
Ja, also so ganz detailliert können wir es leider nicht auswerten, aber im Mittelwert konnten wir eben sehen, dass einerseits Komplimente zu empfangen, das Belohnungszentrum aktiviert, aber gerade eben auch die Komplimente für anderen vorzubereiten, ganz stark dieses Belohnungszentrum aktiviert.
Sie haben das jetzt in der Studie anhand von Pärchen getestet, wahrscheinlich weil es auch einfacher war. Ich könnte mir vorstellen, in Freundschaften oder anderen engen Bindungen funktioniert das doch genauso, oder?
Da können wir ziemlich sicher davon ausgehen. Wir haben es in dieser Studie leider nicht verglichen. Also wir hatten eine Studie nur mit Paaren, weil wir das auch schön fanden und auch gucken wollten. Also gibt es vielleicht Paare, bei denen klappt es nicht so gut oder Paare, bei denen klappt es besser. Konnten jetzt aber sehen, dass es wirklich über die Paare hinweg im Mittelwert diesen Effekt gibt.
Würden Sie sagen, es ist ein Unterschied, ob man sich schreibt oder das Kompliment sagt? Also könnten Sie sich vorstellen, dass es dann auch nochmal vielleicht stärker ist?
Das haben wir leider nicht testen können. Also jeder, der schon mal in einem MRT-Scanner weiß, diese Dinger machen einen Heidenlärm. Das ist total laut.
Ja.
Da kann man nicht sprechen. Deswegen mussten wir das mit diesen Textnachrichten lösen. Ich würde aber davon ausgehen, dass die Mechanismen schon sehr ähnlich sind. Also dass wir das mindestens genauso sehr sehen, den Effekt, wenn man das Kompliment ausspricht. Oder ja, vielleicht könnte es auch stärker sein. Das ist schon möglich.
Ja, da kann ich Ihnen nur ein Kompliment machen für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.